Andreas, Introvertierte im Vertrieb. Na, du hast ein ganzes Buch drüber geschrieben, leise Menschen verkaufen anders. Ich würde gerne heute mal mit dir sprechen über diesen Mythos vom lauten, redseligen Top-Verkäufer, ja, diesem Archetyp. Ob der eigentlich heutzutage noch zeitgemäß ist. Und vor allem, du hast ja viele Trainings, bist ja viel unterwegs. Wieso die Archetypen verteilt sind bei den Kunden, die du besuchst? Das würde ich gerne von dir heute mal erfahren.
Ja, wird spannend. Also vielleicht natürlich werden wir auch noch drauf schauen, was heißt das dann auch für die Akquisewege etc. Ne? Also welche Multi-Channel-Ansätze spielen vielleicht welche Rolle.
Ja.
Also meines Erachtens ist nach wie vor natürlich noch in vielen Unternehmen, gerade in großen Unternehmen, stark verbreitet, dass ein typischer Vertriebler stark extrovertiert ist.
Ja.
Ja, in welcher Ausprägung auch immer, in welchem Modell. Du hast jetzt von Archetypen gesprochen, mit Diskmodell, ob es dann jetzt mehr D, mehr I ist. Ja, aber das hält sich schon nach wie vor sehr, sehr intensiv. Aber ich sehe, oder vielleicht nehme ich es auch nur anders wahr, dass durchaus auch schon hier und da das Thema, das leise Menschen im Vertrieb mehr Einzug halten.
Also ja, ich glaube, dass es dafür Gründe gibt.
Ja, viele sogar, ja? Viele gute Gründe. Ja. Aber nichtsdestotrotz muss dieses Umdenken in den Unternehmen erstmal da sein.
Ja, ich glaube halt einfach, dass allein die Struktur der Vertriebskanäle, die ja sehr viel mehr digital geworden ist und nach wie vor wird, natürlich den Introvertierten ein bisschen begünstigt, ne? In der Vorbereitung, es ist ja alles asynchron und du musst keine Rampensau sein, um in vielen der momentan etablierten Vertriebskanälen wirklich zu funktionieren. Da gibt es dann Grenzen, ich glaube, da kommen wir dann auch gleich hin. Ne?
Ja.
Weil ich glaube, auch das hatten wir schon ein paar Mal besprochen jetzt in den letzten Episoden. Du kannst dir heute nicht mehr erlauben, in bestimmten Vertriebskanälen nicht stattzufinden. Du musst irgendwie in der Lage sein, überall schwimmen zu können.
Genau, und dich dann halt darauf konzentrieren, auf manche Bereiche ein bisschen mehr fokussieren und dann auf andere ein bisschen weniger. Aber ich glaube, deswegen ist es mal gut, dass wir schauen heute mal wieder ein bisschen gezielter rein auf die Anforderungen eines Vertrieblers.
Ja.
Warum vielleicht, ich sage jetzt mal, leise Menschen, wie es ja auch in meinem Buch so schön heißt, leise Menschen verkaufen anders, durchaus ihre Daseinsberechtigung haben aus verschiedensten Gründen. Ne? Wie gesagt, lass uns da gerne tiefer reingehen. Ne?
Genau, also ich hatte jetzt gesagt, diese asynchronen Vertriebskanäle sind oder begünstigen letztendlich den Introvertierten. Ich meine, bei dir ist es ja tatsächlich Programm. Ne? Vor allem das, was dann in diesem Vertriebskanal stattfindet. Stichwort Zuhören. Zum Beispiel.
Ja.
Was wahrscheinlich ein Extrovertierter weniger macht.
Nicht so gut meistens, ja. Also vielleicht oder mit einer anderen Motivation. Also genau, lass uns da mal reinschauen, was gibt es da für Unterschiede oder was haben leise Menschen für Stärken, die sie mitbringen, die gut für den Vertrieb sind.
Ja.
Auch hier gilt natürlich auch, leise Menschen haben Schwächen, so wie laute Menschen Stärken und Schwächen haben, ja. Aber du hast schon halt eins dieser wesentlichen Merkmale auch angesprochen. Sie sind halt sehr, sehr stark im Zuhören. Ja, es geht nicht darum, selber die ganze Zeit zu reden und schlaue Dinge zu erzählen und dafür Applaus zu bekommen, sondern aufgrund ihrer, wie gesagt, Eigenschaft mehr diese Neugier reinzubringen, zu fragen, wer bist du, was machst du, wo stehst du, erstmal rausfinden zu wollen, wer ihr Gegenüber ist, bei Stichwort Neukundenakquise, und dann halt auch zuzuhören, was das Gegenüber sagt und nicht nur um die Lücke zu finden, wo ich dann vielleicht wieder sagen kann, ah, da bin ich so toll und jetzt bin ich so tschakka und hier und jetzt gib ihm. Das ist vielleicht ein anderes Zuhören. Sondern eher dieses Verstehen und dann aber auch zu hören oder wahrzunehmen, da sind wir bei dem Stichwort Empathie auch schon, wahrzunehmen, wann passt das Gesagte vielleicht nicht wirklich zu der Ausstrahlung oder wie es gesagt wird. Also auch, wo man sagt, okay, da muss ich jetzt nochmal nachfragen. Ja? Also ich sage jetzt mal ein ganz oberflächliches Beispiel. Wenn jemand sagt, und wie geht's dir? Ja, gut. Ja, also dieses gut, rein formal, ist ja, textlich ist ja immer gleich, ja, aber da gibt es ja offensichtlich unterschiedliche Tonalitäten. Und dann weißt du halt manchmal ganz genau, dem geht es halt gar nicht gut. Ja? So, und das ist halt eine Stärke, wo leise Menschen, ich sag an diesem Trivialbeispiel, einfach viel mehr wahrnehmen, wo sie dann anders hinterfragen und dadurch, dass sie dann noch mehr tiefer reinfragen, viel mehr Informationen hinbekommen, also rausbekommen auf der einen Seite, auf der anderen Seite dieses Gefühl entsteht, hey, der sieht mich wirklich oder sie und versteht mich und interessiert sich auch wirklich für mich. Und dadurch, was ja so banal jetzt wieder klingt, aber dadurch entsteht natürlich dieses vertraute Miteinander, diese vertrauensvolle Atmosphäre. Und die wiederum begünstigt ja, dass du mehr Informationen einerseits hast und dass du natürlich mit diesem kompletteren Bild natürlich A, auch, ich sage mal salopp gesagt, eine Bedienungsanleitung vom Kunden bekommst, wie möchte er oder sie es dann von mir verkauft bekommen, ja. Also die bekommst du ja eigentlich de facto.
Ja.
Plus, dass dadurch, dass diese vertrauensvolle Umgebung da ist, ich auch dann mit rationalen Argumenten mehr durchdringe. Also gibt es ja auch wieder Studien drüber und so weiter, dass rationale Argumente erst dann Gehör finden, wenn ich meinem Gegenüber halt quasi vertraue oder halt auch eine gewisse Wertschätzung entgegenbringe und so weiter und so fort. Also, schönes Beispiel, jetzt wieder ein bisschen atypisch, aber ein schönes Beispiel, wenn wir uns an unsere Jugend zurückerinnern, ja, du hast irgendwas was Schlaues, was Mama, Papa dir sagen wollen, wenn du gerade noch dich mitten in deiner Pubertät befindest, ja. Oder es erzählt dir halt deine beste Freundin oder dein bester Freund. Ja, also die erzählen dir das Gleiche, aber es trifft halt unterschiedlich den Nerv sozusagen. Und so ist es halt auch, wenn ich halt Vertrauen habe oder halt nicht Vertrauen in einem Gespräch habe, dass die rationalen Argumente halt entweder abprallen, wie an so einem Schild, ja, so einem unsichtbaren Schutzschild, oder ob die halt wirklich durchdringen und dann auch ihren Effekt erzielen.
Mhm. So.
Was jetzt, wie gesagt, ein paar Facetten sind. Da gibt es ja noch ein paar mehr Facetten. Ja, aber Da unterscheidet sich halt schon deutlich in der Gesprächsführung. Ich sage jetzt mal so ein leiser, introvertierter, ruhiger, sensibler Mensch sozusagen von jemandem, der einfach nur vorwärts geht und sagt, hier, ich erzähle dir jetzt mal, wie es läuft und willst du haben jetzt oder nicht. Ja. Und dann, die dann in die Einwandbehandlung gehen müssen, weil sie den Kunden ja gar nicht verstanden haben und der Kunde sagt, ja, ich will ja nicht, weil... Wohingegen der Leise dieses Problem gar nicht hat. Ja, der Kunde wird irgendwie, weil die rationalen Argumente ja auch eindringen, dieses Kaufen wollen entsteht ja. Ne? Menschliche Nähe plus rationale Logik erzeugt ja halt emotionale Kaufentscheidung plus rationale Rechtfertigung erzeugt ja gleich den Sogeffekt. So, jetzt habe ich ganz viel gelabert, Herr Lüthers.
Ja, Nachfragen jetzt genau dazu. Also du hast ja jetzt gerade von der Bedienungsanleitung des Kunden gesprochen. Ne? Also hier muss man, oder ich muss da jetzt ein bisschen aufpassen, weil hier muss man natürlich den Solo-Selbstständigen ein bisschen von vom Mittelständler abgrenzen. Marktverständnis. Ne, es kommt ja immer sehr viel aus den USA. Ne? Dieses laute Trommeln, dieses Aggressive und sowas. Ist der deutsche Käufer oder der, wie soll ich sagen, Käufer im deutschsprachigen Raum nicht ohnehin eher introvertiert geprägt? In puncto Zahlen, Daten, Fakten und gar nicht empfänglich für dieses laute Trommeln. Und jetzt die Abgrenzung Solo-Mittelstand. Bei den Solos ist es halt möglich oder meistens so, da gibt es keine Vertriebsorganisation, keinen Vertriebsleiter, der im Prinzip auch eine Richtung vorgibt, sondern das wird ja dann eher autodidaktisch entwickelt. Das Verkaufsverständnis, die Verkaufsphilosophie. Und es wird einfach viel zu viel getrommelt. Und allein deswegen geht es schon. Also jetzt muss ich mal gucken, dass ich mich nicht verquatsche. Also in vielerlei Hinsicht in die falsche Richtung. Zum einen, weil sich Introvertierte, die eigentlich introvertiert sind, gar nicht zurechtfinden in diesem Trommeln.
Ja.
Um von vornherein schon den falschen Weg gegangen zu sein. Und dann im Endeffekt funktioniert es halt auch einfach nicht.
Also ich glaube, das Letzte, was du gerade ansprichst, ist ja eh ein Riesenproblem, wenn ich halt nicht meinem naturell folge, sondern wenn ich halt versuche, als, ich sag mal, als leise Person ein lautes Vorgehen an den Tag zu legen, dann werde ich halt mehrheitlich Probleme haben. Das kostet mich viel Energie, das macht mich nicht glücklich, es erfüllt mich nicht und ich bin nicht authentisch und es funktioniert halt nicht und so weiter und so fort. Das ist zum Scheitern verurteilt. Dementsprechend, also da kann man einen klaren Haken dran machen, das wird nicht funktionieren und die bleiben in solchen Organisationen einfach nicht lange. Oder auch, Stichwort zurück zu den Solo-Selbstständigen, in diesen Mentoring-Programmen, Coachings, was auch immer, wo man ihnen sagt, so musst du es machen und so weiter und so fort, dann halt werden die dort auch nicht glücklich oder werden nicht, bleiben dort auch nicht und können es einfach nicht auf die Straße bringen. Zu dem ersten Punkt, den du sagst, ob wir jetzt generell in Deutschland ein bisschen anders ticken als in Amerika, was das Thema Kaufverhalten betrifft, ja, durchaus. Also nicht nur politisch offensichtliche auch Unterschiede, sondern auch halt da. Ich glaube, wir sind einfach von Hause aus skeptischer. Ja? Also wenn uns jemand das, ich sage jetzt mal, alles auf das Schlaraffenland verspricht, dann sind wir da eher skeptischer und sagen so, was weiß ich nicht. Also wir sind zögerlicher, wir sind skeptischer. Nichtsdestotrotz kommen natürlich diese gewissen Hypes und Methoden, die man ja aus Amerika kennt, auch immer wieder über den Teich geschwappt. Die funktionieren hier auch gewisse Zeiten. Gut, gerade jetzt in dem, zum Beispiel auch im Coaching-Markt beispielsweise, Bis so eine Welle wieder durch ist oder es ja auch jeder Depp verstanden hat, gefühlt, was da wieder teilweise schief läuft. Ja? So. Was dazu wieder aber führt, dass man ja dann noch wieder noch skeptischer wird. Also
ja.
Beispiel aktuell auch wieder, jetzt ist ja jeder KI-Experte und jeder weiß ja und so weiter und ist da jetzt Experte, wobei der eine ist halt Experte, weil er ChatGPT bedienen kann, der andere ist Experte, weil er halt Mordsagenten bauen kann und Dinge, die wirklich autark laufen und quasi wirklich mir das Leben erleichtern. Du musst natürlich schon selber ein gewisses Fachwissen haben, um von vornherein den einen von dem anderen unterscheiden zu können. Das kannst du meistens erst, wenn du selber oft auch ein bisschen schlechte Erfahrungen damit hast. Das ist ja meistens die Geschichte. Ne? So.
Spielverständnis, Spielregelverständnis, glaube ich. Weil du jetzt gerade Technologie angesprochen hast, glaube ich, ist da genauso wie im Vertrieb. Ist es da nicht auch? Ja. Es gibt doch im Prinzip ein Regelbuch. Du hast vorher von der Bedienungsanleitung gesprochen, aber es gibt doch eigentlich ein Regelbuch, wo du weißt, das sind hier typische No-Gos im Dachmarkt, sage ich jetzt mal, und so kannst du nicht auftreten. So, es geht ganz einfach nicht.
Ja, ja, also weiß ich nicht, ob es diese so pauschal gibt, weil es gibt bestimmt wieder Leute, die feiern es total, ja, aber es ist halt sicherlich dann nicht die Mehrheit. Das Entscheidende ist ja auch zu verstehen, wie tickt mein Gegenüber,
ja,
und wie oder was braucht diese Person? Also wie möchte sie bedient werden sozusagen? Was ist ihr Regelbuch, um es dabei zu bleiben? Da bin ich der größere Freund von, als jetzt pauschalisiert zu sagen. Und die Kunst natürlich, und jetzt setzt aber wieder voraus, die Fähigkeiten, da sind wir halt wieder bei den leisen Menschen, dieses Verständnis, wer bist du, wie tickst du, wie triffst du Entscheidungen, was brauchst du von mir, was brauchst du nicht von mir?
So.
Und dann zu switchen halt entsprechend auf dieses in Anführungsstrichen Vorgehen, okay, wie gehe ich jetzt argumentativ vor, was biete ich an, also welches Produkt, welche Dienstleistung und so weiter. Das kommt aber erst meines Erachtens, nachdem ich quasi von meinem Gegenüber die Bedienungsanleitung ausgelesen habe. Und dazu muss ich gut zuhören und die Zwischentöne wahrnehmen, die richtigen Fragen stellen und wie gesagt vor allem auch ehrlich interessiert sein an meinem Gegenüber.
So, Bedienungsanleitung gelesen haben. Würdest du mir zustimmen, dass der Archetyp Laut gar nicht bis zu diesem Punkt vordringt in den allermeisten Fällen, weil er eben da schon Versprechungen gemacht hat, Dinge platziert hat, gesetzt hat, bevor überhaupt verstanden wurde, was gebraucht wird?
Ja.
Und dass dann tatsächlich Deals scheitern, weil wir überhaupt gar keinen Fit mehr haben und kriegen und finden.
Ich sag mal, ja und nein. Nein deswegen, weil vielleicht der Laute die Stärke hat, auch an ihm prallen so ein bisschen vielleicht Neins so ein bisschen ab oder er hat tendenziell, ja, er kann damit einfach mit dieser Ablehnung besser umgehen, ja, so blöd gesagt. Deswegen nein, weil er tendenziell dadurch einfach auf mehr Menschen grundsätzlich offen zugeht. Mit seinem Vorgehen, ja, wie gesagt, das ist jetzt erstmal, hat ja wieder seine Stärken und seine Schwächen. Aber das ist natürlich in dem Moment erstmal überhaupt auf die Menschen zuzugehen, ermöglicht natürlich ja auch Chancen, kurzfristig Erfolge zu feiern. Ja, also in der Hinsicht, das ist schon auch ein Vorteil. Wiederum aber ist der Leise vielleicht jetzt zum Beispiel in der Neukundenakquise vielleicht nicht so fleißig oder spricht nicht so viele Menschen an. Aber wenn er es tut, das ist halt immer das Problem, ne? Wenn er es tut, dann hat er eine viel höhere Erfolgsquote als der Laute beispielsweise, weil er halt anders reingeht, weil er erstmal verstehen will, weil er erstmal Fragen stellt, bevor er gleich sagt, ey, ich bin der Beste, du musst mit mir zusammenarbeiten, weil bam, bam, bam. Das funktioniert nicht, weil der potenzielle Neukunde sich überhaupt nicht abgeholt fühlt, nicht verstanden fühlt und so weiter. Also da muss ich schon technologisch irgendwas ganz Besonderes haben, dass der Kunde dann trotzdem mit mir ins Gespräch geht. So. Ist aber in den meisten Fällen nicht der Fall und in den meisten Branchen einfach auch nicht, weil es Wettbewerber gibt, die was Ähnliches tun, auf einem unterschiedlichen Level, aber jetzt, die sind ja jetzt nicht komplett weit weg. Und deswegen ja und nein, weil, wie gesagt, wenn ich natürlich keinen anspreche, dann kann ich auch keinen Neukunden gewinnen. Aber die Wirkungsweise, also das Wirken als oder die Effektivität von den Maßnahmen ist natürlich bei den leisen Menschen besser. Problem in den Unternehmen, mag ich noch kurz ergänzen, in den Unternehmen, warum dieser Effekt halt sich so lange immer noch hält, ist, dass die Lauten natürlich auch ganz laut über ihre, ich sage jetzt mal provokativ, vielleicht wenigen Erfolge sprechen und vielleicht aufgrund ihrer Art und Weise und auch ihrer Versprechungen, die gerne zu schnell gemacht werden, auch schnellere Erfolge generieren. Und dass der leise Vertriebler, der vielleicht jetzt am Anfang erstmal ein bisschen länger braucht, weil er die Dinge in der Tiefe selber verstehen will, weil er eben nicht diese falschen Versprechungen macht, auch länger braucht, um erste Erfolge zu generieren, dann auch nicht darüber so laut spricht. Das heißt in der Wahrnehmung so, ja, der kann ja nichts nach 6 Monaten, nach 12 Monaten, da ist ja nichts so weiter. Das Problem ist, dass die Erfolgsquote oder die Nachhaltigkeit von den Erfolgen, von den Leisen, die geht halt immer weiter nach oben. Die werden dann halt auch nach und nach in den Zahlen sichtbarer. Ja, wenn du dann jemanden 2, 3 Jahre dabei hast, dann siehst du es massiv, den Unterschied zu den schnellen, lauten Zwischenerfolgen. Und dann schlägt sich das Ganze um. Wie gesagt, klingt jetzt ein bisschen nach einer Schwarz-Weiß-Diskussion, als wenn die einen was können, die anderen nichts können. Das ist natürlich zu hart formuliert. Aber wie gesagt, die leisen Menschen bekommen zu wenig Zeit, um ihre Stärke auszunutzen. Plus, muss ich noch ergänzen, weil es einfach dazugehört, leise Menschen wechseln ja auch seltener das Unternehmen. Das heißt, da, wo ich natürlich Know-how reinstecke in die Einarbeitung, in die Ausbildung, in die weitere Qualifizierung, in den Ausbau von Kundenbeziehungen, das trägt natürlich auch über eine längere Zeit viel mehr Früchte, als jemand, der nach 2 Jahren typischerweise mal wieder die Company wechselt. Was natürlich dann auch blöd ist für die Beziehung zu den Bestandskunden.
Bevor wir jetzt in diese Schwarz-Weiß-Diskussion reingehen, ja, weil wir jetzt stark polarisiert, du bist entweder das eine oder das andere, würde ich gerne noch fragen, du siehst ja momentan wirklich viel. Wie ist denn so die Verteilung beim Kunden oder bei den Kunden, die du momentan triffst? Introvertiert gegenüber extrovertiert?
Also ich kann es jetzt ehrlich gesagt nicht in Prozenten ausdrücken. Was mir aber schon auffällt, ist, dass es starke Unterschiede natürlich gibt zwischen den verschiedensten Geschäftsbereichen. Heißt, dass da, wo Kontraktgeschäft ist oder wo es um Investitionsgüter wirklich geht, wo es um, ich sag jetzt mal, Märkte geht mit wenig Marktteilnehmern, auf beiden Seiten, dass es da schon tendenziell mehrheitlich, also nicht mehrheitlich, sondern dass da tendenziell mehr leise Menschen auch im Vertrieb wirksam sind und wirksam werden dürfen, als vielleicht in diesen schnellen Geschäften, wo auch austauschbare Güter sind, wo es halt darum geht, wo quasi es eigentlich egal ist, ob du von Anbieter A, B oder C kaufst, weil es keine wirklichen Qualitätsunterschiede gibt und die dann auch nicht transportiert werden müssen, sondern da geht es halt dann wirklich eher so wie auf dem Basar zu. Aber da hast du dann dafür auch eine sehr, sehr, sehr hohe Fluktuation, weil sich natürlich dann das Verhalten auch so ein bisschen abnutzt. Also jetzt haben wir ja schon das ein oder andere Mal so Metaphern im Sport gehabt bei uns hier. Das ist so ein bisschen auch vergleichbar vielleicht wie so gewisse Trainertypen.
Ja.
Ja, wenn wir jetzt beim Fußball gucken, dann gibt es halt diese Trainertypen, die über Jahre eine Mannschaft formen können und auch entwickeln können. Was schmunzelst du?
Ich muss gerade ein bisschen lachen, ja. Weil wenn du von Trainertypen sprichst, ja, wir haben ja gerade einen, der sagt irgendwie, wenn ich morgen mal einen Spieler sage, soll vom Balkon springen, dann springt er vom Balkon.
Also so ein ganz... Ich Schlagzeilen verpasst, aber... Ja,
ja, ja, aber wir haben doch gerade den extrovertierten Spanier in Frankfurt, der... Sehr, so, sehr stark
euch,
polarisiert,
ja. Bei der Eintracht, die kannst du wenig Punkte umholen gerade.
Wenn ich dir morgen sage, spring vom Balkon, dann springen sie.
Ja. Und eben genau solche, weißt du, solche Trainertypen, jetzt mal als Beispiel, ohne dass ich den jetzt euren Frankfurter da groß kenne, aber ich glaube, das lohnt sich auch nicht lange, sich mit dem zu beschäftigen, weil der wird wahrscheinlich dann nicht die Saisonende nicht überleben. Das sind dann halt eben die dann halt so mit Floskeln und lauten Sprüchen auch vielleicht in der Pressekonferenz gleich hier mal antreten und sagen so Attacke und kipp ihm. Das sind dann halt die sich dann aber auch schnell abnutzen, wo dann halt eben dieser Effekt, dieser Motivationshype oder dieses Chaka und so, das funktioniert kurzweilig, aber wenn du dann zum 738. Mal in der Kabinenansprache gefühlt das Gleiche hörst, jedes Trainingswoche 5 Mal, dann hast du halt, dann perlt das irgendwann an dir ab.
Nutzt sich ab.
Und das ist das, was ich.
Dann kommen die Erfolge nicht und dann wird es richtig schlimm.
Genau, und dann hört man diese Pressemeldung, der Trainer hat die Kabine verloren und so weiter. Und so ist es im Vertrieb halt auch, wo du natürlich auch schon gucken kannst, und das darf man auch einfach aus Einstellungssicht mal ein bisschen genauer darauf achten, wenn du jemanden einstellst, du stellst ja in der Regel jetzt keinen 18-Jährigen ein, das heißt, du hast ja eine Vergangenheit und du siehst ja schon, wie oft vielleicht der Vertriebler die Company gewechselt hat und so weiter und so fort. und was vermeintlich die Gründe immer dafür waren, dass man da einfach ein bisschen genauer hinschaut, dass auch vielleicht einfach zu erkennen, leise Menschen, die vielleicht nicht die schnellen Anfangserfolge mit sich bringen, das ist einfach per se jetzt mal wieder verallgemeinert so, aber auf lange Sicht kontinuierlich besser werden, ja, Kaizen-Methode oder 1% besser und so weiter und so fort, die dann ihre Kundenbeziehung im Griff haben. Und wenn wir es dann noch schaffen, ihnen zu helfen und sie zu schubsen, da wo sie vermeintlich ihre Schwächen haben, nämlich in der Neukundenansprache, in der Neukundenkontaktaufnahme, weil wir ihnen technisch Möglichkeiten zur Verfügung stellen oder ihnen vielleicht auch gewisse Dinge abnehmen, weil man strategisch anders aufstellen kann, dass sie im positiven Sinne dieses Kalt-Kalt-Kalt-Akquise quasi nicht machen müssen, sondern vielleicht mit einer Lauwarm- oder Warm-Akquise starten können, dann können sie natürlich ihre Stärken maximal ausnutzen. Und das ist natürlich in heutigen Zeiten mehr möglich, als, ich sage jetzt mal, früher, wo wir quasi noch darauf angewiesen waren, dass wir mit der Postkutsche gefühlt zum Kunden vorgefahren sind oder dass wir, weil wir noch kein Telefon hatten. Also wenn du überlegst, was wir in den letzten 50 Jahren für Entwicklungssprünge hier im Außendienst hatten, dann weißt du zu deiner Anstiegsfrage, warum es solche, dieses Role Model des lauten Vertrieblers quasi gibt, weil es war ja früher nicht anders möglich. Du musstest ja einfach rausfahren, Kunden anquatschen und so weiter. Nur, wie gesagt, das Vertriebsbild hat sich in den letzten 50 Jahren so massiv geändert, auch Stichwort Kommunikationsmöglichkeiten, dass halt jetzt die Stärken des Leisen viel, viel wichtiger werden.
So, und das ist ja jetzt interessant, weil jetzt sind wir genau da, wo wir ja hin wollten. Wir haben polarisiert vorher, ne, von stark introvertiert bis stark extrovertiert. Jetzt hast du es eben gerade gesagt, wir müssen halt gucken, dass wir die individuellen Stärken fördern. Sei es jetzt aus meiner Richtung, ja, im Prinzip die Informationen an die Hand zu geben, dass ich ein Gespräch eben nicht wie ein Kaltgespräch anfühlt, sondern eben wie ein Peer-Gespräch. Oder aus deiner Sicht natürlich ganz stark, und das findet ja in deinen Trainings auch statt, dass du einem introvertierten, sorry für den martialischen Ausdruck, aber die Waffen an die Hand gibst, dass die introvertierte Person eben in Vertriebssituationen, die jetzt nicht so dem Naturell entsprechen, sei es zum Beispiel ein Kaltanruf oder ein Spontangespräch auf einer Netzwerkveranstaltung, die Möglichkeit haben zu funktionieren. Auch wenn der Persönlichkeitstyp per se nicht passt. Ja, das lernt man bei dir in deinen Trainings. Und ich glaube, da wird es dann auch interessant.
Ja, absolut wird es da interessant, weil, wie gesagt, ich mir natürlich einfach mal generell
aus der anderen
bewusst,
Richtung übrigens auch. Sorry, dass ich dich unterbreche. Also nicht nur introvertiert, sondern andersrum ja genauso.
Genau, das ist ja genau das Thema. Ich erkenne mein Gegenüber, also auch als aus der Mitarbeiterführungssicht des Vertriebsleiters zu sagen, okay, wen habe ich jetzt eigentlich wirklich im Team? Welche Stärken und Schwächen bringt diese Person mit sich? Und wie kann ich die Stärken maximal gut einsetzen und vielleicht sogar noch verstärken? Und wie kann ich die Schwächen nicht wegtrainieren wie der Nachhilfe, weil das viel zu mühsam und bringt zu wenig, sondern wie kann ich die durch andere Vorgehen oder andere Methodiken und so weiter, wie kann ich die kompensieren, sodass dann die Stärken halt mehrheitlich zum Einsatz kommen und nicht an den Schwächen rumdoktern, ja?
Ja.
Und das fängt dann an, Spaß zu machen. Und wie gesagt, da gibt es ja heute nur technologisch genug Möglichkeiten, auch eben zum Beispiel dieses schwere Feld der Neukundenakquise, Kaltakquise oder wie auch immer man es nennen mag, ein bisschen leichter zu gehen. Und da sind wir halt mit dem Thema Multi-Channel-Ansatz. Wie schaffe ich mein Gegenüber oder mein Teammitglied, Vertrieb, in die Situation trotzdem quasi beim Neukunden vorsprechen zu können, zu dürfen, zu müssen. Ja, so. Und dann fängt es an, Spaß zu machen, weil dann können sie ihre Stärken ansetzen.
Was empfiehlst du denn deinen Kunden, bei denen du jetzt Trainings hältst, die ja wahrscheinlich, wo ja wahrscheinlich die unterschiedlichsten Menschen sitzen?
Sehr
empfiehlst du denen quasi ein Persönlichkeitsaudit im eigenen Team oder was verordnest du da?
Das verordnet der Herr Doktor. Also ja, es ist erstmal extremst unterschiedlich, was du natürlich in den verschiedenen Companies findest. Und klar, jetzt kannst du mal sagen, es richtet sich ein Stück weit nach der Führungskraft, aber auch das stimmt nicht immer, je nachdem, wie die Strukturen halt gewachsen sind und wie alteingesessen gewisse Strukturen natürlich auch sind. Ich persönlich bin kein Freund von pauschalen Lösungen, dass wir sagen, immer so, immer so, immer so. Also als Beispiel, du könntest natürlich ja auch vorgehen und sagen, hey, du hast jemanden, den du für die telefonische Kontaktaufnahme vorschaltest, der nichts anderes macht, als Termine zu vereinbaren, wo dann dein leiser Vertriebler beispielsweise hingeht. Was ja ein total naheliegendes Vorgehen ist und, wenn es gut gemacht ist, auch super funktioniert, weil wenn ich mit als leiser Mensch mit einem Termin wohin gehe, dann fühlt sich das ganz anders an, weil ich werde ja erwartet und man erwartet was von mir und ich habe eine Erlaubnis, jetzt hier Fragen zu stellen und so weiter und so fort, als wenn ich natürlich selber den Termin kalt aufrufen würde, weil, machen wir uns nichts vor, so ein leiser Mensch tendenziell alles Mögliche lieber tut, bevor er den Hörer in die Hand nimmt, um diesen Termin zu vereinbaren. Also da wird selbst die ungeliebteste Arbeit auf einmal total attraktiv. So. Und das funktioniert ist dementsprechend, wenn ich da jemanden habe, der nur Termine macht. Wenn ich den gut vorbereite, gut mit Daten ausstatte, das ist ja wieder deine Welt, dass die Erfolgswahrscheinlichkeit auch maximal hoch ist, das gut vorbereitet wird, dann ist das auch ein hocheffizientes Vorgehen, was sogar kostengünstiger ist, ja, als wenn wir den teuren Vertrieblern Anführungsstrichen damit beschäftigen, die Termine zu organisieren, was natürlich auch manchmal x Calls benötigt. Aber es passt halt trotz alledem nicht zu allen Unternehmen. Sondern da muss man halt gucken, was man dann immer in welchem Setting halt auch macht. Wie schnell darf sowas gehen? Wie viel Zeit habe ich? Welche Ressourcen habe ich zur Verfügung? Welche Köpfe habe ich vielleicht schon? Manchmal muss ich ja auch bloß in einem Team Rollen neu definieren und bilde Tandems also und so weiter. Also da kann man ja auch alles Mögliche machen. Wie gesagt, bin ich kein Pauschalfreund oder kein Freund von Pauschallösungen, was durchaus aber für alle immer hilfreich ist, mal unabhängig jetzt von der Vertriebsorganisation, ist, dass man sich mal bewusst wird, wer ist eigentlich in meinem Team und hat welche Stärken, ja, welche Schwächen, wie kommuniziert die Person, welche Bedürfnisse haben die. Dessen sollte ich mir immer bewusst sein. Als Führungskraft gelingt mir gute Führung ja nur dann, wenn ich weiß, wie tickt mein Gegenüber und was motiviert ihn, was stresst ihn, was sollte ich tun, was sollte ich unbedingt vermeiden. Das ist für mich eigentlich ein Rüstzeug, sollte ein Eigeninteresse sein, egal ob jetzt Vertriebsleiter, Personalleiter, Geschäftsführer, was auch immer. Wird aber trotz alledem in, weiß ich nicht, nicht mal 10% der Unternehmen einfach so bewusst gemacht, sondern es wird pauschal geführt. Und im schlimmsten Fall, und das sind die Unternehmen, wo es am schwierigsten auch läuft intern, ist natürlich, wenn die Distanz größer wird zwischen Führung und Mitarbeitern, wo du merkst, ey, das ist so Elfenbeinturmdenken und das geht aneinander vorbei. Die reden immer nur von denen da oben, die da oben reden von denen da unten. Und da sind die größten Probleme vor Ort. Und da ist natürlich dann auch der Vertriebserfolg nicht gegeben. Und nun machen wir uns nichts vor, das ist am seltensten oder es ist nicht das eigentliche Problem, ist nicht die Leute fitter im Vertrieb zu machen, sondern das eigentliche Problem ist, dass die Strukturen und die Prozesse intern sich verändern müssen. Ich bin da jemand, der solche Dinge sehr stark erkennt und auch benennt, auch wenn ich mir damit oft mal, ich sag mal, vielleicht keine Freunde mache in dem Moment, weil mich die Vertriebler nicht mögen, weil ich ihnen die Dinge an den Kopf werfe, weil mich vielleicht die Führungskräfte in dem Moment dann nicht mögen, weil ich ihnen die Dinge an den Kopf werfe.
Wahrheit ich bin tut immer weh, ne?
Ja, aber genau, ich bin halt dieser Wahrheit verpflichtet und ich bin halt demjenigen verpflichtet und das ist halt im Prinzip das Unternehmen für mich und nicht eine Einzelperson, wo ich sage, was ist die bestmögliche Lösung? Deswegen bin ich ja auch nicht politiktauglich, ja, weil ich immer der bestmöglichen Lösung verpflichtet bin und nicht irgendwie einem Dienstherrn.
Zu beraten, nicht zu bestätigen. Ich meine, das ist halt nun mal der Job.
Theoretisch ist das so. Wie gesagt, das ist kurzfristig oft sehr schwerfällig und anstrengend manchmal auch. Aber es ist auf lange Sicht der einzig richtige Weg. Und deswegen ganz klar das Thema Mitarbeiterführung setzt voraus, ich weiß, wie meine Mitarbeiter ticken und dass ich auch eine gewisse Nähe habe, dass ich auch mal mit meinen Mitarbeitern wieder zum Beispiel im Außendienst unterwegs bin, die begleite, wo alle sagen, ja, das machen wir doch. Ja, dann fragst du, wie oft? So, also da hat Eintracht Frankfurt öfter gewonnen, als die ihre Mitarbeiter begleitet haben. Ja?
Das mache ich, mache mich auch mal unbeliebt jetzt. Ich mache mich auch mal unbeliebt und stelle mal eine steile These auf. Ich glaube einfach, dass ein Introvertierter im Business-to-Business-Vertrieb strukturell überlegen ist. Wegen seiner Fähigkeit, tief und aktiv zuzuhören.
Ja.
Ja, eine Vorbereitungstiefe an den Tag legt. Du hast selber gesagt, bevor man so ein Gespräch führt, sind alle Dinge, die man machen kann, sehr viel attraktiver, als tatsächlich das Gespräch zu führen. Hat doch wieder was Positives, weil man bereitet sich akribischer vor. Die Möglichkeit der Empathie bzw. langfristige Beziehung aufzubauen, sage ich jetzt einfach mal, was dann ja auch wieder zu einer Glaubwürdigkeit führt, ganz besonders bei technischen Käufern. Und ich würde behaupten, dass eben diese Leistungsfähigkeit im Moment, auf den es drauf ankommt, also zum Beispiel ein Abschlussmoment, ja, dass die trainierbar ist und dass es einem Extrovertierten neurologisch wahrscheinlich deutlich schwerer fällt, sich zusammenzunehmen und zuzuhören und auf dem Punkt da zu sein, als der Introvertierte, der hochfahren muss.
Ja, also bin ich genau das. Also ich glaube, es ist leichter, ich sage mal, die in die Richtung, die also als leiser, sag mal, die Fähigkeiten zu erlernen, die du bräuchtest, die vielleicht ein Extrovertierter mit sich bringt, als ein Extrovertierter die Fähigkeiten erlernen kann, die ein leiser mit sich bringt, ist jetzt natürlich eine steile These, aber würde ich unterstreichen. Und dazu gehört eine wichtige Kernkompetenz, die einfach wieder per se vom Wesen her da ist. Ein Introvertierter ist ja viel mehr in seinem Kopf und in seinen Gedanken. Deswegen ist er ja ein Introvertierter. Ja, also er braucht weniger das von außen, sondern er beschäftigt sich auch viel mehr mit sich selbst. Das heißt, er reflektiert ja auch ganz anders. Das heißt, er überlegt, was habe ich gut gemacht, was habe ich schlecht gemacht, wie ist das gelaufen, was muss ich machen, was sollte ich machen, was habe ich vergessen bis jetzt. Und diese Fähigkeit, sich zu reflektieren, wenn sie im gesunden Maß läuft, die kann natürlich ja auch komplett selbstkritisch zerstörerisch sein, ja. Aber wenn sie in einem guten Maß, weil sie von außen auch gefördert wird, stattfindet, sorgt ja für Weiterentwicklung. Wenn ich als, ich habe heute ein extremes Schwarz-Weiß-Denken, es tut mir leid für alle, ja, aber.
Ja, das ist ja die Episode polarisiert halt, das ist so.
Ja. Wenn ich natürlich, was ich ja von als Stärke hatte, wo ich sage, hey, ich kriege ein Nein, schüttel mich kurz, lauf zur nächsten Tür rein, um in dieser Metapher zu bleiben, ja, Kaltakquise, dann ist das ja eine Stärke auf der einen Seite, weil es an mir erstmal abperlt, aber es ist auch eine Schwäche zugleich, weil ich mache ja dann sofort wieder das Gleiche. Wieder sehr verallgemeinert. Ja, es gibt mit Sicherheit auch welche, die nachdenken, aber und so weiter. Nur, das ist halt genau das Problem. Ich mache dann halt immer wieder das Gleiche, bis ich irgendwann an den Punkt komme, wo ich dann auch die Schnauze voll habe, weil es ja eh nichts bringt und keine Ahnung, dann kündige ich halt, dann finde ich wieder Gründe oder ich fange an, gegen das Unternehmen zu arbeiten, meckere nur noch in den Tagungen, in den Meetings und so weiter oder hinterm Rücken und wechsle dann das Unternehmen. Und wenn man den Leuten dann im Pausengespräch wieder zuhört, dann lag es ja noch nie an ihnen, sondern an der Firma. Das ist ja immer das typische Phänomen.
Andreas, wenn du bei einem Kunden bist und dann werden dir ja sicherlich auch mal so die eine oder andere Stellenausschreibung vorgelegt, ne, was da dann eingestellt wird, wenn du dann sowas siehst wie kommunikationsstark und offen. Stellen sich dir da nicht die Haare auf? Müsste das nicht eher umgedreht werden in Richtung analytisch und zuhörstark? Müsste man hier diesen Recruiting-Filter nicht auch ein bisschen umdrehen, um aus diesem, ja, wie soll ich sagen, aus diesem Archetyp-Mythos des lauten Verkäufers rauszugehen? Weil der Introvertierte, der blüht auf und der heiße Luft-Extrovertierte, der fällt auf.
Ja, und also und, jetzt mal ins Vorstellungsgespräch weitergesponnen, ist natürlich, und das ist vielleicht auch so ein Problem der Einstellung, dass natürlich ein Extrovertierter in einem Vorstellungsgespräch tendenziell ja eher überperformt und der Leise vielleicht eher unterperformt. Und dann, wenn die natürlich in diesem Einzelgespräch gegeneinander gestellt werden, dann, klar, spricht viel vermeintlich für den Lauten. Ja? So. Nur, das ist halt dann nicht das, was halt auf lange Sicht dann auch beim Kunden gilt. So. Also ich hatte meinen alten Chef, der hat immer gesagt, ja, es gibt viele Vertriebler, die haben ein richtig gutes Verkaufsgespräch. Und das war dann halt leider das Vorstellungsgespräch. Und danach kommt halt ganz viel nichts. Und bei den Leisen ist es oft halt andersrum. Da ist deren Vorstellungsgespräch vielleicht tendenziell unterirdisch. Dafür ist dann halt die Performance auf lange Sicht eine andere. Wie gesagt, Schwarz-Weiß-Denken heute. Bei den Stellenausschreibungen, ehrlich gesagt, gucke ich mir jetzt weniger die Stellenausschreibung per se im Detail an. Aber hier gilt es halt natürlich, sich mal die Frage zu stellen, okay, wer bin ich? Im Sinne von, was ist das Produkt, was ich habe? Ist es ein Produkt, was erklärungsbedürftig ist und auch einem Wettbewerbsprodukt überlegen ist? Dann habe ich ja die Möglichkeit oder die Notwendigkeit, dass ich das auch meinem Kunden transportieren muss, dass ich besser bin und deswegen auch teurer bin, aber nicht, ich bin nicht teurer, weil wir nur dickere Autos fahren, sondern weil wir einfach ein hochwertiges Produkt haben. Wenn ich das transportieren will, ist zum Beispiel tendenziell wieder was leise Menschen eher besser können. Wenn ich jetzt in einem Massenmarktprodukt unterwegs bin und vielleicht auch noch mehr zum Beispiel B2C-getrieben unterwegs bin, wo eben nicht erklärungsbedürftige Produkte sind, dann ist vielleicht auch der laute Vertriebler, ich sage jetzt mal übertrieben gesagt, der Bazar-Verkäufer, ja, den kennen wir alle aus dem Urlaub, dann ist der natürlich notwendig, dann ist der gut an der Stelle. Also deswegen, ich muss mir die Frage stellen, was bin ich für ein Unternehmen? Habe ich stark erklärungsbedürftige Produkte? Habe ich wenig Marktteilnehmer, also potenzielle Kunden, viele? Aber habe ich wenig Marktteilnehmer, dann sollte ich mir natürlich auch aufpassen, dass ich mir die wenigen Marktteilnehmer nicht durch Scheißverhalten quasi kaputt mache. Und zwar schnell kaputt mache, weil dann ist natürlich der halt einfach drüber geht und sagt, ich suche nur den nächsten Auftrag, der ist natürlich dann im wahrsten Sinne des Wortes schnell verbrannt und muss sich dann auch austauschen, der wird auch von selber gehen, weil er hat ja keine Erfolge mehr dann, außer vielleicht die schnellen Anfangserfolge. Und deswegen, ich muss mir dessen erst bewusst sein, was bin ich für ein Unternehmen, Dienstleistung, Produkt, bin ich überlegen und dadurch teurer oder bin ich eigentlich ein Massenartikel, also bin ich schlecht, bin ich vergleichbar, bin ich austauschbar? Bin ich im B2B mit wenig Marktteilnehmern? Bin ich im B2C mit extrem vielen Marktteilnehmern? Das sind Dinge, die eine Rolle spielen bei der Ausschreibung. Darauf muss ich achten. Worüber ich mir durchaus schon mich mehr unterhalte mit Inhabern und Vertriebsleitern und so weiter, ist natürlich über die Leute, die da gewesen sind, wo ich sage, sehe ich da Potenzial oder sehe ich das Potenzial nicht? Die Gespräche führen wir schon durchaus und das bringt auch Konsequenzen mit sich.
So, und diese Art von Veranstaltung, sowohl jetzt für den Solo als auch für den Mittelständler, also ich sage mal, wie kriegt man den Introvertierten eben an den Punkt, dass er in jedem Setting funktioniert, das lernt man bei dir. Nicht nur in Formaten wie dem Sogverkauf, sondern eben auch Formaten wie zum Beispiel DISC, was du anbietest, wo es darum geht, diese Archetypen zu verstehen und wie die ticken, wie die funktionieren. Also da kann ich halt eben einfach nur sagen, dringend auf deine Webseite gucken und verstehen, was da tatsächlich alles möglich ist.
Ja, ist ja jetzt hier
genug erklärt, auch wie du bei Kunden mit Teams vorgehst und was du da teilweise vorfindest und dann auch bewirken kannst. Das sollte mal so einen kleinen Einblick geben heute.
Ja, vielen Dank. Ja, und wie gesagt, die andere Richtung ist halt zu sagen, okay, wie kommen wir an Neukunden? Ja, also wie ist die Neukundengewinnung? Wie sind da die Möglichkeiten, was ja vermeintliche Schwächen sind? Aber da gibt es ja heute technische Möglichkeiten mehr denn je, also eben mehr als vor 50 Jahren oder vor 30 oder vor 10. Das ist ja das, wo es sich einfach lohnt, mit dir sich zu unterhalten. Deswegen sage ich ja, macht es ja auch Sinn, dass wir den Podcast immer wieder zusammen machen, weil es halt diese verschiedenen Bereiche sind, die dann halt zusammengefügt halt erst die Champions League geben, weil Vertrieb ist halt heute, um vielleicht in eine andere Metapher reinzugehen, erstmal zum Fußball, es ist halt heute mehr denn je eine Zehnkämpfer-Disziplin oder eine Siebenkämpfer, wenn wir jetzt bei den olympischen Ausführungen bleiben, es ist halt eine Siebenkämpfer oder eine Zehnkämpfer, das ist auf jeden Fall eine Mehrkämpfer-Disziplin geworden, es ist nicht mehr dieses Bazar-Verkaufsthema, ja, ich habe Ware hier, willst du kaufen, ja, nein, also so wie das Bofrost-Auto quasi oder was früher auf dem Markt gefahren ist und du hast dein Laden aufgemacht und das ist die Felle, die du kaufen kannst, so funktioniert Vertrieb halt heute nicht mehr. Die Vergleichbarkeit ist viel höher, der Kunde ist viel informierter, die Transparenz, wie gesagt, damit ist höher und es geht viel mehr um Beziehung, Vertrauen und Glaubwürdigkeit.
Ja, ich würde es ergänzen noch auf die Vorbereitung, du musst halt, um beim Sport zu bleiben, du musst halt trainiert sein im Zehnkampf. Du musst in jeder Disziplin performen können und brauchst dann natürlich auch, wie soll ich sagen, die Werkzeuge, um das zu können. Die richtigen Schuhe, den richtigen Speer, was weiß ich, die richtige Kugel, die du stoßen musst. Und ja, ich glaube, das Ziel muss es einfach sein, den Vertriebler mit dem Rüstzeug in ein Verkaufsgespräch zu schicken, in dem er nicht überrascht werden kann.
Genau.
Und wenn du einen Introvertierten reinschickst, dann hat sämtliche Daten, die er braucht, um dann natürlich auch Vorwände, Einwände jetzt nicht behandeln zu können, sondern
zu antizipieren vorher schon.
Antizipieren und auch adressieren zu können. Ich will ja gar nicht, Einwandbehandlung ist ja so destruktiv einfach.
Ja,
man kann es ja auch so machen, dass es eben kein, dass der Einwand ja einfach, ja, wie soll ich sagen, ein Diskussionspunkt ist. Aber kein Einwand.
Ja, bei denen kennst du sie ja schon und kannst sie ja im Vorfeld dahin führen und kannst das ja im Vorfeld schon erledigen. Ja? Also du kannst das ja durch deine Fragestellung schon den Einwand des Kunden durch seine eigenen Antworten entkräften, musst du es dann noch aufzeigen. So, also, aber dieses Thema, wie du sagst, es braucht Vorbereitung. Du kannst, und das ist, glaube ich, und deswegen passt diese Metapher so gut, du musst nicht in jeder Disziplin im Zehnkampf der Beste sein. Aber du musst halt irgendwie in diesem Zehnkampf immer in der Top 3 oder sagen wir mal in einer Spitzengruppe mitschwimmen. Und zwar in allen Disziplinen. Du kannst dir nicht in 3, 4 Disziplinen ein Streichergebnis erlauben und in anderen bist du vielleicht besser als alle anderen. Das reicht halt nicht.
Genau.
Du musst in 10 Disziplinen in der Spitzengruppe sein. Du kannst vielleicht mal in einer mal einen schlechten Tag haben, okay. Aber mehr halt auch nicht. Ansonsten reicht es halt nicht für einen Titel.
Sprechen wir es konkret an, für einen Introvertierten oder stark Introvertierten würde ich jetzt mal spontan sagen, das ist der Cold Call, also wirklich der Kaltanruf am Telefon oder eben, wie soll ich sagen, ein Spontanaustausch auf einer Netzwerkveranstaltung.
Ja, wobei witzigerweise, und das muss ich jetzt noch dazu sagen, weil du jetzt das Cold Call ansprichst, das zu trainieren ist natürlich mordsanstrengend und geht und Zahnarztwurzelbehandlung, Kopfkino das Erste, was da ist. Aber das Spannende ist, wer sich dieser Challenge stellt als Introvertierter, die haben ja brutal viel höhere Erfolgsquoten als die Lauten, die es quasi vermeintlicher machen, ja, ohne Schmerzen. Das ist ja das Paradoxe sogar noch dabei. Nur bis die sich dann dazu bereit erklären, diese Wurzelbehandlung machen zu lassen, da ist meistens sehr schwierig.
Ja, und vor allem ist es ja dann gar keine Wurzelbehandlung. Es stellt sich ja dann raus, dass es eben einfach nur mal so Nachschauen war. Ja. Weil diese Analytik, die diese Introvertierten ja dann ins Gespräch tragen, ja auf einen ganz anderen Boden, fruchtbaren Boden stoßen beim Gegenüber, als wenn jetzt halt der Druckverkäufer irgendwo anruft, der halt 80 Calls durchballert in einer Stunde. Ja.
Ach, erst mal sagen, in einer Stunde. Also die haben ja dann so Vorgaben 200, 250 am Tag. Also der 80 am Tag, das ist ein bisschen der wenig.
Von einem Automaten im Prinzip den Call quasi geroutet bekommt, der gar nicht auswählt, wen rufe ich jetzt an und warum.
Ja, das merkst du ja auch in den Gesprächen ein bisschen. Also ich glaube, wie gesagt, um da jetzt noch vielleicht zusammenfassend zu sagen, ich glaube, die Vorteile oder die Stärken eines Leisen, die es noch mehr zu verstehen gilt, haben wir heute besprochen.
Ja.
Dann vielleicht auch ein bisschen individuell, je nach Produkt oder Dienstleistungsangebot und B2B, B2C-Markt sich zu überlegen, wie können wir vielleicht diese Schwächen, die potenziell ein leiser Mensch dort hat, quasi kompensieren. Und dazu gibt es mittlerweile technische Möglichkeiten. Kann er mit mir drüber reden, da muss man es halt ein bisschen anders organisieren. Und dann fängt es halt an, richtig Spaß zu machen. Und dann bin ich halt auch in einer Situation wie jetzt, wo die wirtschaftlichen Zeiten ein bisschen anspruchsvoller sind, in der Lage, Erfolge zu feiern und vor allem auch die Erfolge, die ich jetzt feiere, nicht auf Kosten der Zukunft quasi zu feiern, wo ich irgendwie Preise verramsche und all so ein Kram, ja, sondern wo ich halt auch jetzt mit Kunden gemeinsam durch die Krise gehe und dann, wenn es wieder aufwärts geht, dementsprechend dann auch gemeinsam wieder andere Erfolge zu feiern, die ein bisschen leichter noch gehen.
Sehr schön. 43 Minuten, die Episode können wir fast teilen.
War auf jeden Fall länger als gedacht, ja. Aber ich hoffe, für unseren Hörer ganz viel drin, ja.
Ja.
Also vielen Dank.
Gut, dann lassen wir es dabei, würde ich sagen. Oder?
Und ja, und wenn noch was offen geblieben ist, dann schreibt uns doch gerne.
Ansonsten nächste Woche. Bis dann.